Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Erkennen Sie die Melodie? Ein Sirtaki, ein Tänzer? Hola Sebastian, eine Erinnerung an Zeiten, als Reisen noch zu Menschen führten. Teil 2. Es dauert eine Weile, bis ich begreife, dass Sebastian einst mit diesen Männern in den Bergen gelebt hat, um Holzkohle zu brennen. Falscher Begriff? Ich lerne später, Holzkohle entsteht, wenn lufttrockenes Holz unter Luftabschluss und ohne Sauerstoffzufuhr erhitzt wird. Die Temperatur steigt dabei von selbst an. Dabei verbrennen die leicht flüchtigen Bestandteile des Holzes. Als Rückstand erhält man etwa 35% Holzkohle. Der Dritte hat auf das Feuer unter einem riesigen gusseisernen Topf aufgepasst. Wir kommen, offenbar dank Sebastians Erfahrung, gerade rechtzeitig zur spätabendlichen Hauptmahlzeit der Köhler. Und was gibt es? Kohl, eine Art Weißkohl, der wild an Berghängen wächst, lerne ich. Dazu Fleisch aus eigener, robuster Hühnerhaltung. Und Rotwein aus einem großen, durch Korbgeflecht geschützten Glasballon, herumgereicht zum Auffüllen zerbeulter Blechtassen, die später zu Kaffeetassen werden, dann gefüllt mit dem stark gezuckerten Gebräu aus einer rußigen Blechkanne und mit gerne immer wieder akzeptiertem Schuss aus der mitgebrachten Brandyflasche, deren Bedeutung mir nun klar ist. El Carajillo más bueno, sage ich stolz auf meine Spanischkenntnisse. Sebastian schüttelt sich aus vor Lachen und bespricht die Angelegenheit mit seinen Ex-Kollegen. Die lachen auch. Corajillo, sagen dann alle drei. Was bitte ist der Unterschied zwischen A und O? Den finde ich viel später heraus. Der Begriff geht auf die spanische Kolonialgeschichte Kubas zurück. Die Soldaten der kolonialen Truppen mischten gezuckerten Kaffee mit Rum, um Mut zu bekommen. Coraje auf Spanisch, also Corajillo. Und erst seit in Spanien Touristen Soldaten ablösten, heißt das jetzt bei Urlaubern beliebte Kaffeegemisch Carajillo. Obwohl, müsste es dann nicht Carajillo heißen, von Caro, teuer? Holzkohle entsteht, wenn lufttrockenes Holz unter Luftabschluss und ohne Sauerstoffzufuhr erhitzt wird. Um das zu kontrollieren, verschwindet in regelmäßigen Abständen, trotz zunehmenden Corajillo-Konsums, einer der Köhler. Irgendwann torkle ich mit und lerne eine Köhlerarbeit kennen, die keine Pause erlaubt. Große Mengen klein gehauenen Holzes kokeln unter zahlreichen Sandhügeln, aus denen hier und da dünne Rauchkringel entweichen. Das darf offenbar nicht sein. Denn mit einer aus Holz geschnitzten Kelle werden die Rauchlöcher zugestrichen. In den folgenden Stunden begebe ich mich gelegentlich alleine auf den Gang zu diesen Sandhügeln, um selber die Kelle in die Hand zu nehmen. Die Brandyflasche ist fast leer. Die Köhler legen Arbeitspausen ein. Und es gibt ja noch den Korbballon mit dem Rotwein. Und dessen sinkender Pegel führt zu außergewöhnlicher Betätigung. Um das Feuer tanzen zu sehr später Stunde plötzlich 5 Männer. Was haben wir da getanzt? Mit klappernden Blechtassen als akustischer Begleitung und mit mir unverständlichen Gesängen? Heute weiß ich es. Das älteste Beispiel zur Veranschaulichung von typischer Musik aus La Gomera ist der Tajaraste. Sowohl die Tänzer als auch die Musiker sind fähig, den Tajaraste stundenlang auf eine Art und Weise, die an primitive Tänze erinnert, zu verlängern. Dieser Tanz besteht aus Regenbewegungen zu den Rhythmen der Trommel und der Chacaras, hohle Perkussionsinstrumente, normalerweise aus Maulbeerbaumholz, die an beiden Handgelenken gebunden werden und einen eigentümlichen Klang haben. Aufgrund der seltsamen Betonung ist es Fremden praktisch unmöglich, die beim Trommeltanz gesungenen Texte zu verstehen. Diese handeln meist von Unglücken und von Hungerzeiten, werden jedoch mit dem schelmisch verschmitzten Humor der Einheimischen gesungen. Von den 7 Inseln der Kanaren ist La Gomera diejenige, auf der die Gewohnheiten und Traditionen am ursprünglichsten erhalten wurden. Schelmisch, verschmitzt ist nichts von dem, was ich in jener Nacht am heruntergebrannten Lagerfeuer erfahre, von alkoholisierten Zungen, die auf zauberhafte Weise polyglott geworden sind. Sebastian ist längst irgendwo weggeschlummert, als ich mir aus Bruchstücken einer Erzählung zusammenreime, dass an meiner Schulter einer der Köhler um seinen Bruder trauert, der vom Meer nicht zurückgekehrt ist. Und ein anderer Köhler hustet ständig so nachdrücklich, dass nach meiner unmaßgeblichen Beurteilung ein Doktorbesuch längst fällig wäre. Aber da hat mich selber die Müdigkeit übermannt. Im Morgengrauen finde ich mich ausgestreckt auf Säcken von Holzkohle wieder. Zum Frühstück bloß schwarzer Kaffee mit viel Zucker, aber ohne Brandy. Zur Morgentoilette ein bisschen heißes Wasser in einer Blechschüssel. Sebastian drängelt zum Aufbruch. Einer von den 3 Köhlern fehlt, der mit dem Husten. Wir treffen ihn am Ende des Ziegenpfades wieder, dessen Anblick in der Morgensonne mich grausen lässt. Kein Halten für bestimmt 500 Meter sollte man ins Leere stolpern. Der Köhler hat nächtens 2 große Säcke Holzkohle hierher geschleppt. Doch nun scheint sein Plan nicht aufzugehen, die Autofahrt für den Weitertransport nutzen zu können. Die Säcke passen nicht in den Mini-Seat. Nach einem mühsamen Wendemanöver Sebastians landen sie dann schließlich auf dem Autodach, festgehalten von 4 Armen durch 2 geöffnete Seitenfenster. Sebastian braucht eine Dreiviertelstunde bis zum Markt an der Küste, wo er den Köhler samt seiner Säcke absetzen will. Aber da lege ich mein Veto ein. Das wird etwas umständlich, weil zunächst nicht verständlich. Ich huste, schlage mir auf die eigene Brust, dann auf die Brust des Köhlers, der nun auch wieder hustet. Medico, huste ich, Hospital, tippe dem Hustenden mit dem Finger auf die Brust und zeige mit den Daumen in imaginäre Richtungen. Die Kommunikation klappt. Sebastian kapiert und weiß auch gleich, wohin und wie viel das kosten wird. Als wir den Kranken bei einem Medico abgeliefert und diesem einen Teil meines Geldbeutels ausgeliefert haben, fallen Sebastian noch ein paar soziale Taten ein, die uns Zeit und mich noch ein bisschen Geld kosten. Einige Laibe frischen Weißbrots, ein paar Stangen Seife, ein Sack mit Kaffeebohnen, einen anderen mit Zucker, 2 weitere Literflaschen Brandy und vor allem ein gut gefüllter Rotweinballon im Korbgeflecht. Das alles nimmt der Mini-Seat mit zurück bis zum Beginn des Ziegenpfades. Dort finden wir ein absturzsicheres Plätzchen für das schwere Gepäck. Den verbliebenen 2 Köhlern wird es vermutlich nicht schwerfallen, von dort den Wein, Brandy, Kaffee, Zuckernachschub selber abzuholen. Für uns ist der Fußweg zu ihnen mit Brotlaiben und Seifenstangen unter 4 Armen Balanceakt genug. Als Sebastian den Seat endlich wieder auf der Teerpiste aufsetzen kann, sind die Schatten schon lang geworden. An Gomeras Horizont geht abermals die Sonne unter. Für mich Anlass zu einem neuen Kommunikationsversuch. Dormir? Sleep? Das scheint nun auch Sebastian für eine gute Idee zu halten. Er braust die Serpentinen aufwärts, weg von der Küste, nimmt den einen und den anderen Abzweig, bis wir in einem neuen Bergdorf Halt machen. Neu für mich, nicht für Sebastian. Der weiß, wo er hier ein Gästezimmer kriegen kann. Als ich es endlich zu sehen bekomme, ist es ein Doppelzimmer. Und Sebastian hat schon ein Bett belegt. Ich bin zu müde, um ein Veto einzulegen. Aber dann stelle ich doch eine Bedingung und erfülle sie eigenhändig. Sebastians Schuhe und Socken müssen vor die Tür. Und um ihn nicht zu kränken, packe ich meine dazu. Nach einem ordentlichen Frühstück am folgenden Morgen steht mir der Sinn nach einer ordentlichen Rasur. Und wie ich rasch merke, Sebastian ebenfalls. Der kennt natürlich einen ordentlichen Friseur am Ort, der es noch mit einem Messer macht. Sebastian ist als erster dran. Als ich mich der Tortur unterziehe, ist er schon wieder draußen. Und von da ertönt plötzlich der Ruf: Hola, Sebastian! Als meine Tortur beendet ist, ist auch meine Begegnung mit Sebastian zu Ende. Er winkt mir aus einem LKW zu, der gerade losfährt. Offenbar hat er jemanden getroffen, der ihn ans Lenkrad gelassen hat. Ich winke auch und rufe: Muchas gracias, Sebastian! Dann gehe ich zurück in den Laden und zahle für zwei Nassrasuren. Gomera, gut 50 Jahre später. Empfehlenswert sind geführte Wanderungen, auf denen umfangreiche Details zum Nationalpark, zu den Pflanzen und Tieren und zu den Inselbewohnern erläutert werden. Diese mussten ihre Lebensweise seit der Deklaration zum UNESCO-Weltkulturerbe im Jahr 1986 und der nachfolgenden Erklärung zum Europäischen Vogelschutzgebiet 1988 völlig verändern. Während sie früher mit dem Wald gelebt haben, ihre Tiere dort einstellten, ihr Brennholz aufsammelten, Beeren und Blätter ernteten und Holzkohle herstellten, ist der Wald seitdem tabu. Während weltweit immer mehr Wälder abgeholzt werden, um die Flächen kommerziell zu nutzen, haben sie ihre Wälder stets nachhaltig gepflegt und dafür gesorgt, dass wir diesen Wald auch noch heute bestaunen können. Und das trotz der stets schwierigen Lebensbedingungen auf La Gomera. Und nun dürfen sie ihren eigenen Wald nicht mehr nutzen. Für viele Einheimische eine schwierige Situation.